Praxis und Philosophie. Hallo, wir sind wieder da. 4 Wochen sind rum. Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Es ist Wahnsinn. Und ich habe aber heute ganz, also erstmal, mein Name ist Britta Schulze. Praxis und Philosophie ist eine Radiosendung hier bei Radio Blau. Schon im 5. Jahr, glaube ich. Wow, die Zeit vergeht. Und ich habe heute einen ganz, ganz, ganz tollen Gast da, Gästin. Und Sisu Thiel vom Serifé Buchladen von der Karl-Liebknecht-Straße von der Feinkost. Und hallo Sisu, sei gegrüßt.
Hallo Britta, hallo Leipzig.
Ja, das ist super. Hallo Leipzig. Wir hatten genau, also fast genau vor einem Jahr schon mal eine Sendung zusammen gemacht und die war sehr schön. Und ich muss es nochmal erklären, Praxis und Philosophie. Menschen sprechen über ihre Arbeit, über ihr Leben und es geht um die Praxis und es geht um die Philosophie, die automatisch die Praxis mit sich führt und auch ein bisschen zu einem Vergleich, auch zu anderen Menschen. Und wir haben jetzt ein gemeinsames Gespräch mit ein bisschen Musik dazwischen und vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, warst du schon mal hier, auch in live in einem Studio 1. Das ist das große Raumschiff mit wahnsinnig langen Wegen dieser Reglern von oben nach unten. Sisu, genau. Es kennen dich ganz viele. Also bei Serifé Buchladen in der Feinkost ist ja eigentlich, das hatten wir schon mal erörtert, steht eigentlich in den Reiseführern drin, richtig?
Die Feinkost steht auf jeden Fall in den Reiseführern und damit auch der eine oder andere Laden. Ich weiß gar nicht genau, ob die Serifé explizit drin steht, aber wer auf die Feinkost kommt, der kommt zwangsläufig auch zu mir und schlürft einen leckeren Kaffee oder guckt ein bisschen Bücher und ja.
Also, das ist ein Kinderbuchladen und es ist nicht nur irgendein Kinderbuchladen, sondern das ist der Kinderbuchladen im Süden überhaupt in der Stadt Leipzig, würde ich sagen. Gibt es denn sonst noch eigentlich einen Kinderbuchladen, der nur als Kinderbuchladen ausgewiesen ist?
In Leipzig nie.
Das ist,
also geht dann Erfurt, Berlin, da gibt es einige, Dresden. Soll es einen geben und in Chemnitz gibt es einen, aber am Ende ergibt es sich immer so, dass man dann doch das eine oder andere Erwachsenenbuch noch dazu hat, weil man ja, also die Läden, die ich kenne, sind InhaberInnen geführt und somit hat man es selbst in der Hand, welche Bücher im Regal stehen.
Ich weiß, dass wir vom Dreivierteljahr hattest du wunderbar erzählt, wie du dazu gekommen bist und so. Aber wenn du vielleicht nochmal so einen ganz kurzen Moment so, wie bist du zu diesem Kinderbuchladen gekommen? Weil das ist ja der Kinderbuchladen.
Ganz kurz. Vor 16 Jahren war ich arbeitslos, konnte als Goldschmiedin, was ich eigentlich gelernt habe, keine Arbeit finden und ich war Mutter 2 Jahre zauberhafter Kinder, habe denen gern vorgelesen und naja, die Geschichte ist natürlich länger, aber das ist, ja, habe ich einen Kinderbuchladen aufgemacht. Zack, bumm, fertig.
In 2 Sätzen. Ja, genau, da würde ich jetzt mal drauf eingehen, also vorlesen. Das ist ja so eine Verlangsamung der Zeit. Also meine Kinder sind schon groß, erwachsen und die sind auch noch so 9,5 Jahre auseinander. Also sind wie so 2 unterschiedliche Generationen und fast. Und da merkte ich schon den Unterschied zu dem ersten und dann der zweiten, wie die sozusagen mit den Medien umgehen. Ne? Also der erste, das war noch erst mit 12 und dann ein Tipp-Handy und dann erst ein Smartphone. Was bei der Kleineren bei mir gar nicht war, also vielzeitiger das Smartphone schon, weil es ging gar nicht anders. Also es war schon, wäre sie draußen gewesen oder so, könnte man ja drüber reden. Aber was ich mir wirklich nicht nehmen ließ, ist das Vorlesen. Ich habe das geliebt, diese letzte Stunde am Abend, bevor die Kinder einschlafen, mich selbst hinzulesen, selbst hinzusetzen und vorzulesen und natürlich Bücher vorzulesen, die ich auch toll finde. Und da waren ganz viele Bücher dabei aus meiner Kindheit. Also ich bin hier in Leipzig groß geworden, also DDR-Zeit. Und natürlich die neuen Bücher. Und habe auch darin gemerkt, wie unterschiedlich auch der Junge zum Beispiel ganz andere Bücher hatte. Es war noch viel mehr Janosch dabei und was weiß ich. Und bei der Kleineren war viel mehr Patterson dabei, was alles gar nicht mehr so die Frage ist. Also ich wollte so fragen, lässt du dich auf Zeitgeist ein von den Büchern, die du raussuchst, oder ist es eher das Gefühl, was du selbst, das ist ja dein Laden?
Also ich glaube, Zeitgeist kann man ja, man kann sich dem ja nicht entziehen. egal wie sehr ich mir selber versuche einzureden, dass Werbung mich nicht anficht. Natürlich nehme ich sie auf und selbst wenn ich sie einfach nur in die negative Schublade stecke, hat sie mich trotzdem irgendwie beeinflusst. Da mir sonst niemand reinquatscht, suche ich schon selber nach eigenem Gutdünken mein Sortiment aus. Und da gibt es natürlich Themen, die einfach aktuell sind, die ich dann schon des Zeitgeistes wegen aufnehme. Einerseits, weil sie angeboten werden und andererseits, weil ich die Themen wichtig finde. Alles, was so Body Positivity, Gender, Queerness, da gibt es mittlerweile ganz viel, ganz tolle Sachen oder Bücher für Mädchen, Frauen, ne, Blut, Körperflüssigkeiten, ja, das ganze Zeug. Ich kann ja nur das rein ins Sortiment aufnehmen, was auch angeboten wird, was mir gefällt. Mhm. Es muss mir gefallen. Wenn ich das Buch hässlich finde, dann kommt es nicht rein. Wenn ich das schlecht geschrieben finde, kommt das nicht in mein Regal. Und das, was man landläufig unter Zeitgeist versteht, das ist dann schon hier nicht so breit vertreten. Dieses Mainstream, das kann man woanders kaufen. Dafür nehme ich mir dann keine Zeit oder vor allem keinen Raum in meinem Regal.
Mhm. Ja. Mhm. Ich letzte Mal bei dir war und da so einen oberleckeren Kaffee, kommen wir noch dazu zum Kaffee, oberleckeren Kaffee getrunken habe, bin ich wirklich mal wieder durchgegangen und das ist ja dann verrückt, weil wenn die Kinder groß sind, ist ja das nicht so die Notwendigkeit, Kindergeburtstag oder Geschenke für Kindergeburtstage zu holen. Und da war ich oft in deinem Laden, hast mich natürlich nicht wahrgenommen. Nein, es ist kein Problem. Nein, es sind einfach viele Leute. Und fand auch immer die Sortierung sehr schön, aber du hast genügend Zwischenraum zwischen Büchern. Also die sind nicht so fest drin, sondern da ist immer nur schon ein bisschen Platz. Ist es richtig? Ja. Und das finde ich sehr angenehm.
Als ich angefangen habe, war das wirklich auch so ein hehres Ziel. Oh ja, Bücher frontal präsentieren. Man soll sehen, was da im Regal steht. Mhm. Das geht gar nicht auf Dauer, weil ich, um genügend Umsatz zu machen, um die Miete bezahlen zu können und so weiter, muss das Angebot einfach doch breiter gefächert sein, als ich mir das am Anfang ausgemalt habe. Und manchmal stehen die Bücher schon ganz schön dicht, so dass es mir gar nicht mehr gefällt. Ich musste ja auch relativ früh während meines Ladendaseins einsehen, dass 100 Quadratmeter einfach nicht bezahlbar sind. Der Laden war mal doppelt so groß wie jetzt. Und damals hatte ich zum Glück die Möglichkeit, den Laden zu verkleinern. Mein Nachbar brauchte dringend Platz. Ich hatte zu viel davon, Wand eingezogen, zack, bumm, fertig. Sonst gäbe es meinen Laden nicht mehr. Ich musste die Reißleine ziehen und heute wünschte ich natürlich oft, ich hätte mehr Platz, aber dann nehme ich meine Kolleginnen oder wir setzen uns zusammen und überlegen, Mensch, welches Regalfach könnten wir denn mal wieder ein bisschen entrümpeln, aufräumen und aussortieren, so Sachen, die einfach schon seit ewig im Regal stehen und die keiner anguckt, weil eben die Regalfächer teilweise zu voll sind. Dann wird mal was ausgelagert. Am Ende wird es ausgelagert. Es kommt mal in die Kiste und wird mal woanders hingestellt und dann irgendwann kommen die Bücher dann meistens doch wieder ins Regal. Ja, was war deine Frage? Es gibt Lücken. Manchmal gibt es Lücken. Die sind dann auch manchmal, wenn du zuletzt welche erlebt hast, dann sind das die saisonalen Schwankungen. Im Dezember, Januar ist das Regal, wird das Regal immer leerer. Das fühlt sich auch immer mal ganz schön an. Ah ja, ich kann wieder neue Bücher reinstellen und wenn dann die neue Ware kommt, dann ist dann ruckzuck das Regal wieder voll und dann passiert es auch mal, dass man Schwierigkeiten hat, das Buch aus dem Regal zu ziehen.
Oh, okay. Weißt du, was mir jetzt gerade noch einfällt? Ich muss jetzt das erstmal sinnlich erklären, wo dein Laden ist. Also, liebe Nicht-Leipziger, wenn ihr auf der Karli seid, was die Karl-Liebknecht-Straße ist, dann gibt es die Feinkost. Das ist dort, wo diese große DDR-Lichtwerbung ist.
Leuchtreklame.
Die Löffelfamilie, genau. Die ja 90er eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Übrigens kenne ich die noch als Kind. Ich bin mit der Straßenbahn auch schon mit der 11 oder der 10 vorbeigefahren. Und dann war nicht immer an und dann haben die schon gelöffelt, die Löffelfamilie. Und ich fand das immer toll und ich dachte, alle Städte haben das. Und dann habe ich gemerkt, nein, in der DDR gab es da nicht so viele, die so große Leuchtwerbung hatten. Genau, dort wo die Leuchtwerbung ist, ist die Feinkost und da gibt es in der Feinkost ist ein Innenhof und da gibt es verschiedene Läden, da gibt es den Fußgänger,
Whispers,
dann die Mississippi und da gibt es noch einen Club, der heißt Absturz.
No. Ja, den müssen wir nicht jetzt
raus. Nein,
okay, vergesst das ganz schnell.
Okay, gut. Und vor allen Dingen Serifee Buchladen, der ist nämlich gleich ganz vorne und die Feinkost ist bekannt durch viele Veranstaltungen, durch Sommerkino, Sommertheater und vor allen Dingen den Flohmarkt, der immer am Anfang des Monats stattfindet und den du am Anfang auch mit organisiert hast.
Ich habe den die ersten 10 Jahre organisiert, genau.
Du hast in den ersten 10 Jahre mit organisiert, da kann ich mich auch noch erinnern. Jetzt hat man ja kaum eine Chance, überhaupt einen Platz zu kriegen. Ich habe so viele Sachen zu Hause. Okay, passiert nicht. Ich wollte nur sagen, es ist so ein Hotspot auf der Kalibnerstraße, kann man schon sagen, in der Nähe vom Südplatz. Und da gehe ich dann gleich auf die News ein. Aber wir bleiben erstmal bei deinem Buchladen. So, also die Zwischenräume, die gibt es übrigens im Buchstaben, das heißt Spatium. Und das Spatium ist genauso wichtig wie das Wort an sich. Das sind die Abstände der Worte untereinander. Und ich fand das immer so im Philosophischen sehr schön, dass man so einen Abstand braucht, um in das nächste Wort gehen zu können. Und man hat ja in der Sortierung beim Buchladen auch immer einen Abstand, was das Thema betrifft. Ne? Also man sieht ja verschiedene Buchläden, die, was weiß ich, Sachbücher, Reisetourismusbücher, dat. Und was ist denn deine Sortierung? Also wie hast du sortiert?
Meine Sortierung, na, erstmal altersmäßig oder eine altersstrukturierte Sortierung, 0 bis 3, 3 bis 6, Erstleser bis 14. So, das ist so die ganz grobe Strukturierung. Dann kommen die jungen Erwachsenen, dann kommen die alten Erwachsenen. Und in dem Bereich der Bilderbücher oder 3 bis 8-Jährige, da gibt es dann so Unterthemen wie Aufklärung, Erziehung und andere Probleme oder reim dich oder ich fress dich, Tod und Teufel, da steht alles zum Thema Sterben und Tod. Dann gibt es noch eine Rubrik, die heißt Prinzessinnen, Peen, Prachen, Ponster, Pexen, Peen. Ja, manchmal hatte ich einen Kasper zum Frühstück und fand das lustig. Ist sehr mein Laden, ich kann da hinschreiben, was ich will. Genau. Und so setzt sich das fort. Muss ich jetzt nicht alle aufzählen.
Okay. Oh no. Als ich das letzte Mal drin war, wie gesagt, fand ich das sehr schön. Und ich verliere mich da als Erwachsene auch drin. Und fand es ein bisschen schade, dass ich länger Zeit nicht drin war, weil eben die Kinder irgendwie, es ist gerade so die Phase des Großwerdens. Und dann dachte ich, warum eigentlich? Ne? Weil ich viele Bücher, die ich noch nie gesehen hatte und auf einmal wirklich eingestiegen bin, nicht nur über die schönen Illustrationen, weil so ein Buch ist ja ein Kunstwerk an sich. Also man hat ja das Bild als solches oft und die Schrift im Zusammenhang. Da bin ich sowieso, ja, lasse ich mich sehr schnell leiten irgendwie, auch über das Visuelle. Und habe mich dann richtig festgelesen. Also es war so ein Genuss, ein Genießen. Und da dachte ich, was für eine Insel. Ja? Also der Buchladen ist ja auch eine Insel und die Feinkost ist irgendwie auch eine Insel. Und das Verrückte ist, ich bin ja in der Südvorstadt groß geworden, es ist wirklich mein Zuhause. Also ich fühle mich da wirklich zu Hause, wenn ich irgendwie länger von irgendwo herkomme und ich bin auf der Kali und ich bin dort und das ist, ich fühle mich da sehr wohl. Ist es dein Zuhause geworden, die Buchhandlung?
Ja, ich bin Leipzigerin, ich komme aus dem ganz südlichen Ende, ich bin in Dölitz aufgewachsen und habe mir so nach und nach meine Stadt erobert und habe meine Kreise immer weitergezogen und irgendwann bin ich in der Feinkost gelandet und habe mich im wahrsten Sinne des Wortes verliebt. Ich bin da angekommen und wollte nie mehr weg. Und es gibt auch kein an der Feinkost vorbeifahren, egal ob ich nochmal eigentlich in meinen Laden muss oder nicht. Ich gehe immer rein. Selbst mein Hund reagiert schon so. Letztens bin ich tatsächlich erst vorbei, weil ich nochmal zu Feinkost Kretschmar wollte und noch Getränke holen, egal. Und der Hund hat total irritiert geguckt, warum wir geradeaus fahren und nicht rechts abbiegen. Weil wir doch immer da reingehen, egal welche Tages-Nachtzeit, welcher Wochentag. Es wird in die Feinkost geguckt und nach den Blümchen geguckt und
Ah, die Blümchen vorne, die Blümchen, ne? In dem Kasten vorne, ich habe es gesehen.
In den Kästen gibt es das eine oder andere Pflänzchen, was meistens mit dem Kräutermeister zusammen, und natürlich ja, mit dem Hausmeister kümmert sich auch natürlich. Mhm. Und, aber Blümchen müssen schon sein, sonst ist es ganz schön asphaltig, unser Hof.
Mhm. Du machst auch Veranstaltungen in deinem Buchladen, willst du ein bisschen was dazu sagen?
Ja, endlich wieder, nach langer Pause, ich freue mich ganz doll. Ab 5. Oktober kommt das Knalltheater wieder einmal im Monat zu Besuch zu mir. Wir hatten ausgesetzt, das hat sich irgendwie so ergeben und jetzt fangen wir wieder an und ich freue mich ganz doll und der Larsen freut sich auch und unsere kleinen Gäste werden sich auch freuen, wie immer, logisch. Und am 26. Oktober gibt es eine Lesung, Matinee Hunderunde, ein großartiges Buch über nachhaltige Textilherstellung. Ja, immer, also wenn Veranstaltung ist, dann sonntags 11 Uhr und ja, nachzulesen auf meiner Webseite serifi.de.
Ja, genau. Die ist jetzt nochmal richtig wichtig. Also serifi.de.
Genau.
Okay. Und serifi mit ie geschrieben.
Von Fee.
Das wollte ich jetzt nochmal. Ich habe, ist da eigentlich ein Apostroph drüber? Das vergesse ich nicht. Nee, das ist keiner. Ich habe nämlich vorhin gegoogelt. Wegen der Fee. Und Seri, wie kommt das dazu?
Du hast vorhin so schön mit der Spationierung angefangen. Die Serifi kommt von Serifen. Das sind die Füßchen an den Antiquaschriften.
Ja, genau.
Ich mag Antiquaschriften jetzt eigentlich nicht, aber die Serifi mag ich sehr und ich bin auch ganz froh, dass ich diesen wunderschönen Namen vom Hermann Schmidt Verlag bekommen habe. Also es gibt ein Buch, das so heißt, beschäftigt sich mit Typografie und ja, und die habe ich gefragt, ob ich den Namen haben kann und haben ja gesagt. Stellt euch vor, ich will jetzt Lilifi oder Hotzenplotz, das wäre ja blöd. Die Kinder sagen ja zu ihren Eltern, ja, wir wollen zur Serifi. Oder wenn die mich auf der Straße treffen, dann bin ich meistens die Serifi. Und das ist mir dann doch, da ist mir das schon wirklich lieber als eben Lilifi. Genau.
Ja. Okay, wir haben uns ein bisschen geeinigt auf Annemai Kantereit. Und ja, jetzt bringe ich Pocahontas auf alle Fälle. Und Moment, geht los.
An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr trage. Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest. Die Tasche ist groß. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Wir viel zu lang zusammen, um jetzt damit aufzuhören. Aber das ist ein verdammt beschissener Grund. Und mir ist nicht egal, wie gut du mich kennst. Und mir ist nicht egal, wie du mich nennst. Und mir ist nicht egal, wo du gerade bist. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Tut mir so leid, Pocahontas. 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 Es tut mir leid. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. halte ich nicht fest und lass dich nicht los. Ich halte dich nicht fest.
Was für ein toller Song. Ja, ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Ich halte dich aber jetzt hier noch ein bisschen fest mit dem Gespräch, weil loslassen tue ich dich auch gar nicht so gerne, weil ich vielleicht dann ab und zu nochmal vorbeikomme. Du machst nämlich in deinem Laden eine Genussform mit Literatur, Kinderliteratur. Ist ja eigentlich auch Erwachsenenliteratur, muss ich mal sagen. Ne? Also es sind so Themen, die hast du vorhin schon angesprochen, mit einem obergeilen Kaffee, den du vorne richtig zurechtmachst. Es ist Cappuccino, Kaffee Latte, richtigerer Kaffee und
Espresso.
Espresso, genau. Und es hat ja so ein bisschen was Italienisches, ne? Man kann sich dann vorne draußen hinsetzen und es passt aber auch gut zum Hof und ist aber eigentlich zusätzliche Arbeit, ne?
Ja.
Ich sag, du schaffst es dann aber wunderbar, ins Gespräch mit den Leuten dadurch zu kommen, ne? Weil du musst ja richtig viele Handgriffe machen und das ist ja, ja, gut. Wie ist es so auch gewollt, ja, dass das?
Also während des Kaffeemachens ist Schnattern schwierig, weil die Kaffeemaschine einfach echt Lärm macht. Mhm. Ich merke auch langsam, dass es mehr aufs Gehör geht. Also mein Mann beschwert sich immer, ich würde schlecht hören. Mhm. Ich bin selbst dran schuld. Mhm. Hast mir die laute Maschine dahingestellt. Und aber dieses Drumrum, es ist immer. Also ich mache aus allem, aus jeder Wartesekunde mache ich eine Gelegenheit zum Gespräch. Und wenn es das EC-Gerät ist, was mal wieder rumtrödelt, dann quatsche ich die Leute schon noch mit irgendwas Interessantem voll.
Und ist es so, kennst du, hast du Stammpublikum, die immer wieder kommen? Kennst du Leute? Also so, die dann kommen die wegen den Büchern, wegen dem Kaffee oder wegen dir?
Alles. Also ich habe ja seit einer Weile doch ein kleines Team. Ja, ich habe zwei Kolleginnen und die haben am Anfang ihres Daseins echt darunter gelitten, dass Leute in den Laden gekommen sind, sie so nicht da, auf der Hacke rumgedreht und wieder gegangen sind. Und also ne, die haben sich dran gewöhnt alle und haben auch gemerkt, Mensch, die anderen, die können das auch. Anke und Julia, die sind genauso aussagekräftig, was unsere Bücher angeht und können genauso gut beraten und genauso lecker Kaffee kochen wie ich. Und klar, für ein etwas privateres Gespräch mit mir, das können sie natürlich nicht ersetzen, aber dann unterhalten die sich eben mit Julia oder Anke über andere Dinge. so privat muss es ja auch gar nicht immer sein. Dadurch, dass ich aber ganz viel beim Beraten Fragen stelle, um rauszufinden, welches Buch ich denn jetzt am besten empfehlen soll, entstehen wirklich manchmal sehr, sehr tiefe Gespräche. Wo ich dann auch manchmal denke, sie so, frag nicht so viel. Vielleicht wollen die das gar nicht erzählen oder B, vielleicht wollte ich das gar nicht wissen. Was mache ich jetzt mit der Information? Ist ja manchmal, was weiß ich, Verlust oder Krankheit oder sowas. Das ist dann schon manchmal hart, aber auch immer gut und schön. Und es gibt immer ein gutes Gespräch und ein gutes Wiedersehen. Und ja, also die Leute kommen natürlich wegen der unglaublich vielen, unglaublich schönen Bücher. Die kommen wegen der guten Gespräche. Und es gibt auch Leute, die kommen explizit wegen des Kaffees. Und die sagen, oh, der Kaffee schmeckt so gut, ich brauche neues Gift. Ich brauche nicht Dröhnung, wie heißt es denn?
Ja,
egal, also, du weißt schon, Dosis Koffein.
Dosis Koffein, genau.
Ja. Es gibt wirklich auch viele, die unaufgefordert sagen, dass der Kaffee gut war, was ich noch nie woanders gesagt habe. Also ich trinke gar nicht so viel Kaffee außer Haus. Ich bin mittlerweile auch sehr verwöhnt und ich erwische mich auch dabei, dass ich bin alleine in meinem Laden, trinke meinen Espresso und sage laut vor mich hin, boah, schmeckt der gut.
Oh, da werde ich dich gerne mal erwischen. Ja, der Genussfaktor, wie soll ich sagen?
Du hast vorhin Insel gesagt.
Insel,
und
genau.
Ich sage immer Insel der Glückseligkeit.
Insel der Glückseligkeit und ich hatte vorhin, als du jetzt gerade gesprochen hattest, hatte ich so eine Schlaufe in Erinnerung, also wie so eine. Du gehst rein, drehst eine Schlaufe und gehst dann wieder raus. Und interessanterweise, die alten Labyrinthe, das waren keine Irrgärten, wo du dich verläufst, sondern das waren eigentlich, wenn du so willst, ziemlich langgezogene Schlaufen, die irgendwann ins Innere gehen ja. und irgendwann wieder raus, aber um 180 Grad gedreht im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt also, nach innen zu gehen, um dann wieder auf diese laute Straße rauszugehen, um dann wieder, was weiß ich, alle möglichen Läden oder Restaurants oder was man da eben auf der Kali hat. Es ist so eine Schlaufe und ich bin froh, dass es so aussieht, wie es aussieht, dass es wirklich noch so eine Fabrik ist und dass es nicht so edel geworden ist und was, ach, die wollten ja alles und das, die wollten ja ganz viel reinmachen und da haben ja auch die Feinkostleute damals gekämpft, ne, dass es irgendwie so bleibt und jetzt bleibt es, hoffentlich.
Ja, weil wir ja auch immer noch kämpfen.
Ihr kämpft immer noch, ja.
ja. Okay. Also wir wollen natürlich auch, dass es so bleibt, aber wir hätten auch gar kein Geld, um was anderes zu machen. Und oft genug hören wir auch, naja, ihr müsstet mal, ihr könntet mal dieses oder jenes machen. Mhm. Ne, zum Beispiel die Fassade zur Kali hin sieht ja immer noch
gelassen,
morbide aus.
Gelassen. Italienisch Patina.
ja, weil die Dinge, die wir tun, die sieht man von außen immer nicht. Mhm. Sieht man eben erst, wenn man reingeht.
Also ich muss sagen, als zu Corona-Zeiten, da ist man ja dann irgendwo immer draußen rumgelaufen und spazieren gegangen. Und da waren dann so wenig Leute da. Und dann war die Feinkost zu. Und dann hatte ich mir mal diese ganzen Graffiti draußen angeguckt. Und was für tolle Teile. Also ich habe dann einen Haufen Fotos gemacht und wow. Und dann dachte ich mir, boah, das ist eine richtig gute Qualität. Und dann in dieser Kombination. Eigentlich wäre es schade, wenn ihr da anfangt, irgendwas zu überpinseln.
Keine
oder
Angst.
so eine Putzen erneuern nicht. Oder
Im
sowas.
Im Gegenteil, wir pflegen, ja. also wir haben das eine oder andere Stencil, was wirklich regelmäßig davor bewahrt wird, abzufallen, weil wir sie selber lieben. Und Graffitis, da gibt es auch das eine oder andere, was wirklich wunderschön ist. Dann gibt es auch Sachen, wo man sagt, boah, nee, echt, die Schmierereien, das ist jetzt dann schon schön, wenn dann jemand kommt und fragt und auch einen Entwurf vorlegt und das dann halbwegs in Absprache mit uns passiert. Mhm. So, dass da auch mittlerweile echt schöne Sachen von Flamat und den anderen kenne ich namentlich leider nicht, auf dem Hof verteilt sind. Ja, und dann eben diese geklebten Sachen sind großartig.
So, jetzt gehe ich mal kurz zur Touri-Meile. Also so ein Touristenpaar hatte ich jetzt beim letzten Flohmarkt gesehen. Die kommen rein, sehen sich das an und kommen meistens bei dir als Erster an. Wie ist das so für dich? Gibst du Auskunft über Leipzig? Erzählst du dann?
Also tatsächlich, wenn ich so gefragt werde, was müssen wir denn so gesehen haben, sage ich meistens, das Beste habt ihr schon gefunden. Und ja, dann schicke ich die schon nach Connewitz, klar. Also kommt drauf an, ich gucke mir die so ein bisschen an, frag die, was sie schon gesehen haben. Oder dann schicke ich die natürlich noch in die Spinnerei. Und in den Clara-Park. Mhm. Und dann gibt's so einen niedlichen kleinen Independent-Programm Leipzig Stadtführer, so ein Faltheft. Das drücke ich den Leuten dann gerne in die Hand. Was noch viel öfter vorkommt, ist, dass ich gefragt werde, wo man denn schön essen gehen kann. Kommt ja dann auch mal drauf an, was sind das für Leute, was wollen die gerne? Vegan, geht einfach los, ihr kriegt überall was Veganes, Vegetarisches, kein Problem. Ja.
Hast du ein Lieblingsrestaurant an der Kali? Wo du ab und zu mal besser essen gehst oder ja, alltäglich?
Also besser essen, wenn für so Anlässe gehe ich ins Maitre, wenn es so
richtig schick ist.
So. Ja. Geburtstag, und? Zeugnistag früher. das Stelzenhaus habe ich sehr geliebt. Das war immer so wirklich.
Ist ja nicht Südvorstadt, ne?
Nee, es ist nicht Südvorstadt, ja. Gibt es auch nicht mehr.
Aber das hat das Charme gehabt, ja.
Und naja, das Volkshaus ist schon so unser, das liegt auf dem Heimweg. Da halten wir oft an und trinken noch einen Absacker, Feierabendgetränk und ja.
Die Kali hat sich ja ganz schön verändert, also finde ich schon.
Ja.
Also, und dann, wenn man jetzt so die anderen Meilen sieht, die Eisi und die Karl-Heine-Straße und so weiter, ne, die haben ja immer auch verschiedene Charaktere, das finde ich auch gut so. Und es sind auch Stadtbezirke, die auch unterschiedlich geprägt sind, auch nicht nur von der Zeit, sondern auch von den Leuten, die da wohnen und die Studenten immer mal rumziehen. Das fing mal an der Südvorstadt an, das ging dann im Westen und jetzt sind sie im Osten. Und selbst die Eisiger ist irgendwie sehr teuer geworden. Jetzt ist es sowas sehr Mondänes. Da passt das Also ich finde, die Kali ist immer noch mondän. Findest du den Begriff nicht so?
Ich finde, Gohlis ist mondän, wobei die Georg-Schumann-Straße alles andere als mondän ist. Da will ja niemand hin. Die Kali ist mondän im Sinne, weil sie so schön breit ist, ja. Mondän? Ich finde jetzt auch nichts anderes. Ich finde die Kali immer noch gut gemischt. Mhm. Es nimmt ab. Mhm. Ist auch kein Wunder bei den Mietpreisen, die teilweise aufgerufen werden. Ein kleiner, niedlicher Laden schafft die Miete, kann die Miete gar nicht erwirtschaften. Nee, geht nicht. Und dann gehen die raus und dann kommt halt noch irgendwie ein
schickes Teil.
Ja, oder halt nochmal Essen, nochmal E-Zigaretten oder irgend sowas, was halt keinen Charme hat, keinen Charakter hat und was du halt überall hast, das ist dann austauschbar und zieht teilweise dann eben aber auch Publikum, naja, das eine bedingt das andere, das ist dann manchmal nicht so schön.
Okay, wir machen jetzt nochmal Counter-Ride. Und ich bin gerade am Überlegen, was wir nehmen. Oh yes. Und zwar ein Song, den wir schon beim letzten Mal gespielt haben, aber ich konnte nicht anders. Ich musste das machen. Achtung, ich muss jetzt hier mal wieder den Regler nach oben. Und yes, los geht's.
Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen. Ich hab dich angelogen. Ich nehme keine Drogen. Und in der Schule war ich auch. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich wollte nicht, dass du es weißt. Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Und dich gefragt, was du noch für mich bist. Zu Hause bist immer noch du. Zu Hause.
So, die 3 Sekunden mussten jetzt bleiben.
Das ist wie im Kino sitzen bleiben, wenn der Abspann läuft.
Ja, genau.
Das ist das Wichtigste. Nach einem guten Film den Abspann genießen, um noch aus dem Film rauszugleiten.
Ja, das stimmt. Also, also Genussfaktor ist, finde ich.
Genau.
Ja, ich habe auch gerade, wir hatten nochmal über den Song jetzt geredet, ne? Und ja. Trifft uns immer so als Mom, ne?
Ja.
Die sind groß jetzt. Oh yeah, wir haben eigentlich alles richtig gemacht. Ich wollte nochmal zu Büchern zurückkommen. Und wir hatten gerade nochmal darüber geredet, dass es Bücher was Besonderes sind. Das ist ein Teil, das hat man in der Hand. Es ist haptisch, es hat was Sinnliches. Man blättert die Seiten um, man
kann dran riechen.
Man riecht dran. Man fühlt, wie glatt das Papier ist, wie das Cover ist. Man kann sich visuell in diese Bilder reindenken. Und ja, wie es immer so ist, manchmal will man nur die Bilder sehen, manchmal reizt einen der Text und man liest in dem Text und es ist so ein schönes Sprechen miteinander. Ne? Und man kann es auch wieder zumachen, weglegen und sagen, jetzt reicht's. Und dann nimmt man es wieder und kommt doch nicht los. Die Augen sind nicht überreizt, also nicht wie bei den Reels, aus denen ich ja immer nie rauskomme bei Insta oder so, ne, die man so rüberwischt. Kennst du das? Also
nee, kenne ich nicht. Bin ich nicht dabei? Ich bin so analog.
Super. Ich komme da nicht raus. Es ist echt eine Droge von mir. Und aber immer nur so zum Abspannen abends, ne, wenn man zu Hause ist. Und ganz tolle Bücher liegen, die ich nie lesen kann, weil ich so müde bin.
Weil du zu viel Insta geguckt hast.
Unter anderem. Und dann diesen Genussfaktor, sich da einen auf das Sofa zu setzen, die Sonne scheint rein in die Wohnung und einfach zu lesen und dann abzufliegen, so fliegen durch Zeit und Raum. Das hat man, nimmt man sich selten und du schaffst so einen Zwischenraum, das zu tun. Und mein Vater ist so jetzt im April gestorben und hatte ganzen Wände voller Bücher. Und wir haben jetzt wirklich überlegt, was machen wir mit den Büchern? Und dann hat jeder so 30, 40 Bücher genommen, was ja viel ist, oder manche auch nur 10 und manche gar keine von der Familie. Und in den Büchern war bei ihm auch fast zu jedem Buch, es waren Sachbücher und Fachbücher über Geschichte. Geschichte hat es sich interessiert, alles was Geschichte ist. Ach, was weiß ich, über die ganze Welt. Und dazu hatte er immer Zeitungsartikel reingelegt, in jedes Buch Zeitungsartikel, die zu diesem Buch passen. Und dann waren es aber Bücher aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern. Und wir konnten nicht alle, ich habe meine Wohnung platzt sowieso schon.
Vor allem ist ja auch vieles mittlerweile, also vieles
überaltet,
überholt. Ne?
Ja.
Es gibt ja viele neue Erkenntnisse oder neue Sichtweisen auf die Dinge. Was macht man mit so einem alten Buch?
Was macht man mit so einem alten Buch? Und immer wieder, wir hatten glücklicherweise Zeit und dann immer die Wohnung aufgeben mussten und dann immer wieder in die Hand genommen, überlegt und so. Und er hatte das wirklich als Wert gesehen. Also er fühlte sich in der Wohnung wohl, weil er mit seinen Büchern lebte. Seine Bücher waren seine Freunde und es waren seine Sicherheit und es war wertvoll für ihn. Ich konnte ihm gar nicht sagen, dass ich die dann vielleicht gar nicht mehr loskriege. Das wollte ich ihm auch nicht sagen. Und wir haben sie dann doch abholen lassen von jemand, der das so richtig macht. Also der das erstmal entgegennimmt, stapelt und dann versucht irgendwo ins Netz zu stellen und zu verkaufen, weil man die Zeit gar nicht hat, das zu tun. Und dann bin ich nach Hause und dann dachte ich mir, ach, ist ja interessant. Ich habe also ein ganzes Regal in dem einen Zimmer bei mir, wo nur die Kinderbücher von den Kindern sind, die ich nicht rausgeben konnte. Nicht eins, da vielleicht zwei habe ich mir mal gegeben und verschenkt und so. Und ich wirklich mit den Kinderbüchern meiner Kinder lebe. Und da würde ich jetzt auch wieder die Brücke zu dir schlagen. Es hat ja nicht nur was mit der Kindheit zu tun, sondern es sind ja nicht nur Märchen, es sind Erzählungen. Also es ist ja ein großer Unterschied zwischen diesen Sachbüchern, die schon zum Teil auch veraltet sind, und den Kinderbüchern, die eigentlich nie veralten.
Die Kinderbücher, die Eltern ihren Kindern vorlesen, die sind ja nicht nur für die Kinder wichtig. Da verbinden sich ja auch für die Eltern in dem Moment Erinnerungen, Geschichten, Gefühle damit. die Eltern erinnern sich ja auch daran, wie schön das ist oder war, je nachdem, wie alt das Kind nun schon ist, an die schönen Momente des gemeinsamen Kuschelns und Lesens und Wegträumens und über Themen reden. So Bücher sind ja auch immer Gesprächsanlässe und helfen, gewisse Themen zu bearbeiten. Und ja, das Schöne, ich sage immer, Vorlesen ist so schön gemeinsam verbrachte Zeit. Also man soll auch nicht aufhören vorzulesen, nur weil die Kinder selber lesen können. Lest weiter vor, solange sie euch lassen. Es kommt selten wieder. Ich habe das ab und zu, dass junge Paare Bücher suchen für sich zum gegenseitig Vorlesen. Das finde ich total schön. Wobei ich dann auch oftmals staune. Krass, toll, das macht ihr. Ihr lest euch gegenseitig vor, schön.
Und wie berätst du die dann? Also wenn du sie jetzt nicht kennst, also wenn du kennst, ist schon klar, dann kennt man sie ja.
Am einfachsten ist erstmal, was habt ihr denn zuletzt gelesen? Und dann versuche ich darüber eine Brücke zu schlagen. Ich kann meistens nicht so richtig viel mit Autorennamen anfangen, das ist immer ein bisschen hinderlich. Aber wenn die jetzt sagen, wenn die mir das beschreiben, was sie mögen, dann reicht mir das schon. Ganz oft ist es auch einfach so ein Gefühl, so eine Intuition. Ich gucke die Leute an und hab sofort ein Buch im Kopf. Und ganz oft passt das. Warum, weiß ich nicht. Das ist eine Gabe.
Ja, natürlich, ist eine Berufung.
Ja. Ja.
Und dann kriegen sie wahrscheinlich glänzende Augen und sagen, oh ja, das probieren wir ja.
Genau.
Und
dann lasse ich den Leuten Zeit, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Also erzähle ein bisschen was drüber und dann sag ich meistens, ich habe im Laufe der Zeit gelernt, so 2-3 Bücher zur Auswahl geben reicht, mehr überfordert den Menschen nur, es sei denn, ich komme in so einen Rausch und kann nicht aufhören, Bücher aus dem Regal zu ziehen. Und dann sage ich meistens, wenn es alles blöd ist, sagt er Bescheid, dann finden wir was anderes. Und entweder die kommen dann wieder zu mir, weil sie einfach noch mehr gezeigt haben wollen, weil das so schön ist, von mir Bücher vorgestellt zu bekommen, oder die gucken sich dann alleine um und meistens sind es dann aber doch die Bücher, die sie zuerst in der Hand hatten.
Hast du ein Lieblingsbuch und eine Lieblingsgeschichte?
Oh, es ist so schwer. Ja. Es ist so schwer. Ich liebe die Bücher von Adrian und Lavendel. Ja, das ist gerade der große Trauerfall. Also ich liebe die Bücher von Albert Wendt. Und Adrian und Lavendel ist gerade frisch ausverkauft, vergriffen, wird nicht wieder aufgelegt und ich bin in Trauer. Ich habe noch die letzten Exemplare ergattert, das war total niedlich. Da hat eine Frau aus dem Verlag in Österreich mich angeschrieben, sie bestellen noch immer so viel und regelmäßig Adrian und Lavendel. Ich wollte Ihnen nur mitteilen, sind nur noch 10 da. Wollen Sie die haben? Kriege ich gleich eine Gänsehaut. Ja, und wird nicht wieder aufgelegt und dann habe ich mir noch wenigstens die letzten 10 gesichert und ich weiß noch gar nicht, wo ich die hinlege, ob ich die nicht einfach ins Lager tue und drauf sitze wie so eine Glucke auf den Eiern. Ja, also Trauriger Tiger Toaste Tomaten ist eines meiner absoluten Trauriger Tiger Toastet Tomaten. Alliterationen von A bis Z von Nadja Budde. Dem Gurkenfreund Gerd Gumpisch gehört ein grüner Goldfisch. Gelegentlich gerät der Fisch ins Gurkengemisch auf dem Gartentisch. Blödes Beispiel, weil der Leipziger das I gerne als Ü ausspricht.
Aber wunderbar.
Grandios illustriert. Es ist ganz viel Wortwitz, Sprachwitz, Sprachspielereien.
Sag mal, von dem Herrn Wendt, der Adrian und Leander.
Lavendel.
Lavendel, auch so. Ja. Sorry, weil ich kenne die Geschichte nicht. Worum geht's denn da?
Dann geh mal in die Mediathek vom Deutschlandfunk, da kannst du es dir noch als Hörspiel anhören.
Ah, okay.
Es geht um Adrian, den Märchenschreiber, und Lavendel, die zartgeflügelte Dampfwalze. Und Lavendel landet bei Adrian im Garten und hat nicht mehr genug Druck auf dem Kessel. Und Adrian peppelt Lavendel auf mit frisch geschriebenen Märchen und Bleistiftschnitzen. Und die beiden werden Freunde und erleben das eine oder andere zusammen. Gerne auch so familientypische Schwierigkeiten wie aufräumen oder alleine bleiben. Und das ist also aber einfach unglaublich poetisch Literatur für Kinder. Es macht so Spaß, das vorzulesen, weil das einfach so eine schöne Sprache ist. Das ist, es ist auch sehr spärlich oder sehr sparsam illustriert. Ich sage dann immer, die Bilder kommen von ganz alleine in den Kopf. Das ist, Entschuldigung.
Alles gut.
Ja, ja, und da ist es also egal, welches Buch man von ihm nimmt, das ist einfach, das nimmt die Kinder ernst. Mhm. Oder der Autor nimmt Kinder ernst und schreibt nicht nur so ich will jetzt nicht damit, also es gibt ganz viele AutorInnen, die toll schreiben und die Kinder ernst nehmen, aber es gibt auch unsägliches Zeug, wo man nicht weiß, war das jetzt KI oder war das einfach nur...
Thema.
Ja.
Kannst du es unterscheiden?
Ich übe noch. Ich staune immer, wenn jemand anders sagt, das ist doch KI. Ich denke, wow, wie hast du das gemerkt? Steht das irgendwo? Ich bin dann noch ein bisschen unaufmerksam. Oder ich sortiere zuallererst in den Verlagsvorschauen nach der Optik aus. Hm? Wenn das Cover mir nicht gefällt, dann wird es überblättert. Es sei denn, es gibt irgendjemanden oder irgendetwas, was meine Aufmerksamkeit doch nochmal auf das Buch lenkt. Und dann merkt man es oftmals schon an den Covern, die dann sehr künstlich aussehen. Und ja, aber da habe ich mich wirklich noch nicht damit beschäftigt. Da müsste ich jetzt meine Kolleginnen fragen, die sind da sattelfester drin.
Muss man das eigentlich in dem Impressum angeben?
Das ist wieder sowas, weiß ich nicht. Also es gibt es wohl so wie, ja, weiß ich nicht. Man merkt es, wenn der Autor nicht so richtig angegeben wird.
Das ist ja der Tod sämtlicher KünstlerInnen, ne? Also so, weil, oder sag mal andersrum, das ist es nicht, sondern was ist der sinnliche Prozess und was, Kinderbücher, da geht einem ja das Herz auf, ne? Also das ist ja was Nahes. Du hast gerade vorhin von der Sprache erzählt, die Sprache, die reingeht, die anders geht. Und da habe ich so überlegt, ich versuche das gleich in Bilder zu übersetzen, weil das immer meine Sprache ist, mit der ich klarkomme. Das ist wie Kinderbilder. Kinderbilder sind klar, sind deutlich und du merkst das Authentische an den Kinderbildern. Die Komposition stimmt immer und so weiter. Ja, also wenn du das Ganze fachlich annimmst, farblich meistens und das, wo du dann denkst, ja, so ein Ausdruck drin, das schaffen Erwachsene nicht mehr, weil die anders damit umgehen. Und die Sprache, die tut gut, weil die so nah ist. Und wenn ich jetzt einen Text habe, der auch so nah ist, ne, also so, deswegen nimmt man vielleicht als Erwachsene auch diese Bücher. Ich habe da beim letzten Mal drin gelesen und habe mich da wirklich versenkt drin und dachte, oh, wie schön, ne? Also das ist ja eine Welt, die ich ja seit ein paar Jahren gar nicht mehr so gehegt und gepflegt habe. Die stehen da stauben ein in diesem Regal, aber ich habe die Bücher nicht mehr aufgemacht und dann war ich bei dir im Buchladen und dann habe ich was Neues entdeckt und merke auch den Zeitgeist, ne, was du eben jetzt auch sagst mit Frauen, Gendern und so weiter und wie das auch in den Kinderbüchern reinkommt. Und dann dachte ich, oh wow, was für ein Unterschied zu unserer Zeit und jetzt. Aber trotzdem, die Sprache ist was Nahes. Und ich weiß nicht, wenn ich da an KI denke, ich muss mich da richtig schütteln, ne, weil ich dieses Nahe nicht verlieren möchte. Ich möchte nicht, dass eine Maschine mir Nähe vorgaukelt, die irgendwo gar nicht da ist, oder?
Es kommt dann eben immer so ein bisschen drauf an, von wo man kommt. Wenn im Kinderzimmer dann ferngesteuertes Spielzeug ist, was eben mit dem Kind spricht oder zur Überwachung dient oder was, also ne, Überwachung durch die Eltern, wollen wir jetzt mal ganz gar nicht den Teufel ganz groß an die Wand malen, aber oder wenn auch Eltern eben nur noch digital konsumieren und schnell, schnell, schnell und wisch, 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 dann lernt das Kind das ja von klein auf und dann weiß ich nicht, was dann, das können wir in 10 Jahren nochmal drüber reden, was dann aus den Kindern so ungefähr geworden ist. Aber ich glaube, dass man im Grunde genommen es merkt, egal wie man jetzt, wie viel Digitales um einen rum ist, man merkt, wenn das Buch schön ist, wenn das Buch gut geschrieben ist. Und ich hatte letztens Besuch von 5 dritten Klassen aus der Magdalena Johanna Bayer Schule in der Gießerstraße.
Was ist das bitte? Magdalena Johanna Bayer?
Das ist eine Frau, die ist 1888 geboren und 1944 gestorben. Das ist das Einzige, was ich mir gemerkt habe. Die hat irgendwas mit Musik zu tun. Mhm. Und der Trend geht wieder dahin, dass die Schulen Namen bekommen. Und nicht mehr nur Nummern, was ich ganz schön finde. Egal. Also dritte Klassen haben mich besucht und jede Klasse hat am Ende ein Buch für die Klassenbibliothek gekauft. Und nachdem ich die voll geschnattert habe mit, wie Buchladen funktioniert und wie mein Buchladen funktioniert und dass man doch bitte lieber nicht bei Amazon kaufen soll, sondern im Laden vor Ort, sonst ist er nämlich fort. Und das war total süß, was die für Fragen gestellt haben und so weiter. Denen habe ich dann jedenfalls immer 3 Bücher vorgestellt und dann haben die sich da raus eins ausgesucht. Und eine Klasse hatte mich noch gar nicht fertig, die 3 Bücher, ich hatte mich selber noch gar nicht so richtig entschieden, was ich denen jetzt zeigen will, das entscheide ich ja immer operativ. Und eine Klasse wollte dann das Betty Kettenhemd, das ist eins meiner totalen Lieblingsbücher von Albert Wendt. Und das haben die mit reingewählt quasi, soll ich ihnen erzählen, worum es da geht. Und die haben das dann ausgesucht von sich aus und wollten dieses Buch mit in die Klasse nehmen. Und ich habe mich so gefreut, ich hätte mich gar nicht getraut, so ein relativ hochschwelliges Buch.
Das musst du jetzt erklären, das war Betty Kettenhemd. Warte mal, ich vermute eine Ritterin,
die ängstliche Bettina von nebenan hat Angst vor allem, vor der Dunkelheit, vor Brennnesseln, vor Mücken, vor allem vorm schwarzen Mülleimer, sein großer schwarzer Hund. Und jetzt kommt es aber, dass Bettina, dem schwarzen Mülleimer das Leben retten muss. Der hat sich verheddert mit seiner Kette in so einem Dornenbusch und sie weiß genau, wenn sie ihre Angst nicht überwindet, muss er sterben. Und sie schafft das. Und dann nimmt sie ihm die Kette ab und wickelt sie sich selbst um und wird so zu Betty Kettenhemd, die über den Brennnesselgraben springt, wo er am breitesten ist. Und das ist eben auch sowas, was, also ich kann immer noch Stellen aus diesem Buch zitieren, obwohl ich es vor gefühlt 100 Jahren das letzte Mal gelesen habe, sich großzügig entfernen, um zuverlässig zurückzukehren. Das sollte ein Merkmal ihrer Freundschaft werden.
Warte mal, das ist doch nicht so schnell. Großzügig, kannst du es bitte nochmal wiederholen?
Sich großzügig entfernen, um zuverlässig zurückzukehren. Das sollte ein Merkmal ihrer Freundschaft werden oder sein.
Das ist sehr schön.
Ja, ne?
Das ist ja unglaublich.
Das ist so. Und das ist doch, da merkst du, hey, das ist tolle Sprache, wenn du beim Lesen anhältst und eine Stelle nochmal lesen musst. Und dann ist es ein gutes Buch, das kann KI nicht.
Mhm. Hoffen wir.
Nee, können die nicht.
Ja, das Menschliche, ne? Also was, wie wir fragen, also ich glaube, das ist wirklich die Frage, was ist menschlich? Also wir müssen uns selbst wieder neu entdecken, was ist das Menschliche? Und ich glaube sogar, dass wir dadurch das anders betrachten lernen.
Ja.
Und das nicht nur das Analoge, sondern vielleicht auch dieses, was ist das Nahe oder was ist das Gefühlte oder was ist das, was wir wirklich brauchen. Und hoffentlich können wir uns diese Fragen stellen und haben die Zeit dazu und genießen weiter, glaube ich. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Und machen was Gutes draus und nehmen es als Chance, weil, also KI, Digitalisierung und so weiter hat ja für viele Menschen auch unglaubliche Vorteile, die sonst eben eher ausgeschlossen sind aus unserem
Bereich, ja.
Heteronormativen, uneingeschränkten Leben. Mhm. Menschen mit Seh-, Hör- oder welchen Einschränkungen auch immer, die total dankbar sind für jeden Fortschritt, der da digital gegangen wird.
Das ist immer so eine Münze mit 2 Seiten. Ich stelle mal fest, wenn es immer so eine Werbung für diesen Fortschritt gibt, ich bin ja absolut, ich gehe ja ganz viel mit Technik um. Das ist auch, also es wird aber immer, das ist immer das erste Argument mit dieser Behinderung und dass die Leute mit Behinderung eine Chance haben, das ist richtig. Aber ich möchte das gerne auch in dieser Zweiseitigkeit sehen. Ne? Also ja, gerne, aber wie ist denn das? Also kriegen dann nicht die anderen noch eine Behinderung dazu.
Und vor allem auch Menschen mit Seh-, Höreinschränkungen, auch die haben ein Recht auf gute Literatur und auf schöne Bilder und im Kopf und im Ohr. Und auch die wollen ja ernst genommen werden und nicht irgend so einen Text hingeklotzt bekommen, der lieblos zusammengestückelt ist aus irgendwas. Im Internet begegnet mir das mittlerweile immer mal, wenn ich irgendwas google, wenn ich was nachgucke, dann man google irgendwas, was einem bekannt ist, zum Beispiel ich mein Laden, und dann steht da so ein Text und da steht dann auch KI, also steht drüber, dass es von einer KI zusammengeschnippelt ist. Mach mal, google dich mal.
Oh nee,
echt? Nein, muss ja nicht dich, aber google, nee, was weiß ich, Radio Blau.
Ja, ja.
Und das ist total interessant, weil da weiß man ja, welches Textfragment woher genommen wurde und wie verquast das dann teilweise auch ist. Wenn man eben weiß, worum es geht, dann kann man das total erkennen. Ist mir zufällig vor kurzem begegnet, weil ich manchmal meine schlechten Rezensionen lese, beziehungsweise gucke. Wenn mal wieder irgendwas passiert ist in meinem Laden, wenn ich mal wieder unfreundlich war, dann gucke ich, ob ich eine schlechte Bewertung bekommen habe, ja.
Kriegst du von mir jetzt eine ganz gute. Und ich hatte noch einen anderen Gedanken, und zwar dieses, irgendwie hatte das jetzt, okay, sorry, mache ich eine andere Schlaufe, also dieses KI-Denken, ich möchte eigentlich gar nicht unterscheiden können und wollen, weil das strengt mich schon wieder an, warum muss ich das tun? Ja. Und jetzt habe ich es wieder. Ich glaube, dass wir eine Chance haben mit den Dingen, die direkt passieren. Also wir sind ja jetzt auch live im Studio.
Total analog.
Und total, wenn ich hier das Studio sehe, müsstet ihr das mal sehen, also es sieht sehr analog aus. Und dass wir wieder mit dem wirklichen Moment zu tun haben, mit dem direkten Moment, und dass das eine ganz andere Spannung hat. Und vielleicht gehen die Leute dadurch sogar mehr ins Theater. Und ich habe eine Chance mit meinen Live-Performance, weil man sieht, das Bild entsteht wirklich. Und vielleicht kriegt der Moment des Miteinander-Umgehens wieder eine andere Bedeutung dadurch. Sonst ist alles so austauschbar oder könnte es sein. Und ich hoffe, dass die Menschen das noch merken, also dass sie den sinnlichen Prozess haben. Dazu gehören Bücher. Und jetzt sind wir wieder bei den Büchern. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit.
Nee,
wir haben noch 4
nicht.
Minuten, ja. Ne? 3. Hallo, ich wollte noch mal Kantereit bringen. Kannst du ganz schnell noch mal deine Öffnungszeiten sagen?
Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr, ganz sicher. Meistens bin ich länger da, aber ich ändere es nicht. Ich bin meistens bis 16 Uhr da, bis 14 Uhr könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich da bin. Und ansonsten an so verrückten Tagen wie Tag des offenen Denkmals oder irgendwelche Ausnahmen, da bin ich auch da.
Ah ja, das war ja vor kurzem, Tag des offenen Ateliers. Da warst du an dem Sonntag, warst du da und wann viel? Stimmt, da haben wir uns gesehen. Genau. Und eine Veranstaltung hattest du vorhin schon genannt. Und ja, gibt es noch ein Codewort, was man sagen kann, wenn man bei dir reinkommt und sagt, ja, so.
Hallo?
Hallo?
Lächeln?
Lächeln, okay.
Ja. Einfach grüßen reicht völlig aus. Freundlich lächeln, grüßen, da bin ich total glücklich.
So, und jetzt mache ich nochmal Werbung. Ihr müsst dahin gehen, Feinkost unbedingt, und genießt den Kaffee und genießt die Zoom und mit den ganzen Gesprächen und vor allen Dingen die Bücher. Und jetzt mache ich Schluss, weil wir sehen uns in 4 Wochen wieder und ich bringe nochmal Kantereit und natürlich mit einem Song, den ihr alle kennt. Ich sag nichts dazu. Tschüss.
Tschüss.
Ich weiß, ich hab gesagt, ich bin heute am Start, aber ich komm nicht klar und da, wo ich schon 1000 Mal war, will ich heute nicht hin, weil da immer die gleichen Leute sind. Und weil ich müde bin. Weil ich müde bin. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich gehe heute nicht mehr raus. Ich rauche heute Pflanzen und bleib allein zu Hause. Ich bin auch immer so müde von gestern. Ich suche bei Netflix nach einem Western. Die Jungs mit Revolvern helfen vergessen, dass man